Guten Morgen. Ja, hier mit den Scheinwerfern, das ist ein ganz immer ein Gefühl. Ich lerne so langsam eure Schattenrisse kennen, wenn man hier von vorne guckt. Dann denkst du dir immer, welche Frisur ist das? Welche Ohren sind das? Na fast, aber jetzt sehe ich euch wieder. Ja, Wahrheit oder Lüge? Oder hier, von der Lüge zur Wahrheit. Ein Verkehrsschild, das es zu beachten gibt. Ein Verkehrsschild, dem wir befolgen sollten. Ne? Und Lüge und Wahrheit, was ist Lüge und Wahrheit? Dann sagen wir natürlich, Wahrheit ist das Wort Gottes, das, was Gott sagt, ist wahr. Und natürlich ist das ein bisschen platt, aber es ist natürlich auch wahr. Was meint Wahrheit eigentlich in meinem ganz persönlichen Leben? Ich glaube, wir sind doch laufend damit konfrontiert, zu sehen, was für unser Leben wahr oder falsch ist. Was richtig ist oder nicht. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, unsere Gefühle, unsere Empfindungen, das, was auf uns einströmt. Wenn wir unsere Kontoauszüge lesen, unseren Arztbericht, die Zeugnisse unserer Kinder, da liest du so einiges. Und nicht immer ist alles so, du sagst, ja, das ist Wahrheit. Ich freue mich drüber. Ihr Eltern wisst, wovon ich spreche. Ne? Lass uns beginnen mal mit Johannes 8, Vers 31 und 32. Die klassische Stelle, ja. Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus aber sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Lasst uns diese Stelle mal ein bisschen untersuchen und ein bisschen genauer gucken, insbesondere im Hinblick auf die Reihenfolge. Also Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Also sie glaubten erstmal, dass Jesus der Messias ist. Und er sagt zu ihnen, erstens, wenn ihr in dem bleibt, was ich gesagt habe, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr meinem Wort nachfolgt, wenn ihr das erstmal tut, anschließend seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also ein Jünger Jesu, jemand, der Jesus nachfolgt, jemand, der Jesus erlebt hat, dass Jesus ihn von neuem geboren hat, der folgt ihm erstmal nach und bleibt in dem, was er gesagt hat. Mit anderen Worten, du nimmst Jesus erstmal ernst. Du machst das, was er gesagt hat. So seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und anschließend heißt es dann, und wenn wir in seinem Wort bleiben, in dem, was er gesagt hat, werden wir die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sehen also, das ist eine andere Reihenfolge, als wir sie normalerweise anwenden würden. Wir würden normalerweise sagen, wir werden die Wahrheit erkennen und wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dann folgen wir seinem Wort. Die Bibel sagt hier was anderes. Erst bleiben wir in seinem Wort. Das ist ein Gehorsamsschritt. Einfach, weil wir erkannt haben, dass er der Messias ist. Weil wir erkannt haben, dass er uns errettet hat. Weil wir seine Errettung gespürt haben in uns. Weil du merkst, dass du von Neuem geboren bist und nicht mehr der alte Mensch. Da ist was passiert in dir, was übernatürlich ist. Und du weißt, ich bin von Neuem geboren. Jesus hat mich frei gemacht. Aus diesem Bewusstsein kannst du dann glauben und sagen, okay, wenn er das eine geschafft hat und richtig gemacht hat, dann ist offensichtlich alles richtig, was er gemacht hat. Und dann kannst du in seinem Wort bleiben und sein Jünger sein und du wirst merken, dass die Wahrheit, die in Jesus ist, dich frei macht und befähigt, ein Leben mit ihm zu führen und ein Leben in Freude zu führen, ein Leben im Frieden zu führen. Nicht andersrum. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Gott ist Gott und er lügt niemals. Und so manches Mal erscheinen uns seine, ja, wie soll ich sagen, seine Aussagen nicht realistisch. Manches Mal sprechen unsere Gefühle dagegen. Manches Mal ist es so, dass wir anders denken, anders fühlen, als was Gottes Wort sagt. Da stellt sich dann die Frage, was ist jetzt Wahrheit? Und was mache ich damit? Epheser 4, Vers 21 bis 27. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit ist, in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Wir haben hier erstmal eine Information schon mal drin. Der alte Mensch, und wir alle haben auch noch einen alten Menschen, wir alle merken, dass uns ja sozusagen diese irdische Komponente manchmal ganz schön festhält. Die Schrift sagt uns, betrügerische Begierden. Was sich jetzt so dramatisch anhört, aber was ist ein Betrug? Ein Betrug ist etwas, was dir die Unwahrheit sagt. Betrug bedeutet, du hast eine Gewissheit, eine Information, die falsch ist. Also dein alter Mensch ist betrogen, hier heißt es, durch seine Begierden und durch seine Bedürfnisse, sein Begehren. Und hier heißt es, wir haben diesen alten Menschen abgelegt. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Hier haben wir einen fortlaufenden Prozess. Erneuert werdet. Das ist ein Werden. Es ist nicht so, du hast Jesus angenommen, der alte Mensch ist tot und du kannst dich leider nicht mehr erinnern, wie man jemals wieder sündieren könnte. Ne? Leider nicht. Wäre perfekt. Einmal, bumm. Und wir können gar nicht mehr anders. Ist nicht so. Dass ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, also in eurem Denken, auch den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es ist ein Glaubensakt, wo wir sagen, wir haben den früheren Menschen abgelegt und haben den neuen Menschen angezogen. Und dann heißt es im Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Legt die Lüge ab. Lüge ist niemals Wahrheit, ne? Ist ganz klar. Was ist Lüge? Lüge ist alles, was nicht dem entspricht, was wahr ist. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, wir fühlen oftmals etwas anderes, als was das Wort Gottes über uns sagt. Christian hat gerade erzählt, dass wir in Berlin waren. Ja, und Sonntag sollte ich nur predigen da. Und hatte also einen mächtigen Infekt, Bronchitis und so. Und wie, ich kann dir sagen, dann sollst du predigen, die Vision Gottes vermitteln. Und du röchelst auf dem letzten, auf der letzten Bronche sozusagen oder was auch immer. Und du fühlst dich eigentlich, also eigentlich möchte ich ins Bett. Eigentlich will ich jetzt nicht. Die Vision Gottes vermitteln ist dir jetzt auch nicht wirklich gefühlsmäßig so richtig ganz wichtig. Und du musst dich fragen, ja, was jetzt? Und ich saß da dann und ich musste mir sagen, ja, also Mario, entweder du sagst jetzt ab und sagst, ich komme nicht, was natürlich ein paar Stunden vorher nicht so richtig gut kommt. Oder du fängst an, dich zu motivieren. Du fängst an, die Wahrheit zu sagen. Du fängst an, das Wahre, was Gott sagt, zu denken und zu sagen. Das ist jetzt ein Beispiel, aber ich denke, wir kennen das alle in unserem Leben. Und es ist sicherlich nicht falsch, wenn wir uns schlecht geht, klar müssen wir dann mal ins Bett und die Grippe auskurieren, das kann schon sein, ja. Aber es ist eine andere Frage, wie wir uns unseren Geist gestatten, sich hinzulegen und zu schlafen. Wie gesagt, es gibt Zeiten, da musst du dich einfach auskurieren, natürlich. Aber oftmals ist unser Gefühl einfach nicht die Wahrheit. Es war eine gute Predigt, denke ich, und es war eine gute Zeit dabei, Alain, wo ich hätte am liebsten abgesagt. Aber du musst etwas mit dir tun, damit du wieder sehen kannst, was du eigentlich machen möchtest. Du kannst da nicht hingehen und über deinen schlechten Zustand sprechen. Ein bisschen jammern, ein bisschen mitleiden. Und ich bin trotzdem gekommen. Nee, das funktioniert nicht. Und auch wenn du kein Prediger bist oder Predigerin, es gibt x Situationen in deinem Leben, die kennst du, wo du vor dem gleichen Problematik stehst. Du fühlst etwas, dass etwas ganz schlecht ist, oder du fühlst dich so saumäßig. Du willst eigentlich gar nicht mehr. Im Moment von deinen Gefühlen her, Bett, Decke rüber und lass mich in Frieden. Aber ich sag dir, da unter deiner Decke passiert nichts mit dir. Da ändert sich nichts. Vers 27. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass es einen Teufel gibt, dass er sogar, heißt es im Johannes 8, Vers 44, dass er der Vater der Lüge ist. Er lügt. Und du kannst ihm Raum geben oder du kannst ihm den Raum wegnehmen. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, er ist keiner. Die Leute kannten dieses Bild. Ich meine, hier so in Nordrhein-Westfalen sind die Löwenvorkommen durchaus übersichtlich. Und wenn du in deiner Wohnung sitzt, da gröhrt kein Löwe draußen, aber die kannten das, weißt du? Die hatten ihre Schafe da drin, wahrscheinlich irgendwie so eine Stadtmauer drumherum. Und dann liefen da draußen, zu diesem Zeitpunkt gab es noch Löwen in Israel, da liefen dann Löwen rum und die hörtest du dann nachts. Hörtest die dann brüllen und dachtest, schön, dass ich drin bin. Die Leute kannten dieses Bild. Geht da rum und sucht, wen er verschlingen kann. Wer es nicht geschafft hat nach Hause. Ob da noch ein Schäfchen irgendwo liegt, was es nicht verlaufen hat. Zu den 99 dazukommt. Ob es da noch draußen ist, als Armbrot. Sie kannten dieses Bild. Wir kennen es ja heute nicht. Des Einfalls haben wir ja heutzutage ein paar Wölfe haben wir wieder rumlaufen. Aber gut aufpassen auf Waldi. Aber sonst, Löwen gibt es ja nicht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn es dir schlecht geht, und es gibt Zeiten, wo es einem schlecht geht, dann gib ihm keinen Raum. Und das hört sich manchmal vielleicht einfacher an, als es ist. Aber deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass du berufen bist als Gottes Kind. kannst du notfalls proklamieren unter deiner Bettdecke, wenn du sie schon umzugezogen hast im Frust. Ich bin Gottes Kind. Du bist berufen dazu, dass du der Welt gestorben bist und Gott jetzt lebst. Dein ganzer alter Charakter, dein Frust ist mit Jesus Christus ins Grab gegangen. Und du bist auferweckt zu einem neuen Leben mit ihm. Und ich weiß, wenn man dann so sich nicht gut fühlt, dann kommen einem diese Begrifflichkeiten, diese Dinge so verlogen vor, so unwahr vor. Und dein Gefühl sagt dir, das Negative ist das Wahre. Und es ist genau andersherum. Dieses Negative ist nicht das Wahre. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Dazu bist du berufen. Also wenn du unter deiner Bettdecke oder wo auch immer du dich frustriert zurückzuziehen, dann kannst du sagen, durch die Herrlichkeit des Vaters bin ich von den Toten auferweckt worden, damit ich in Neuheit des Lebens wandle. Wir sind nicht dazu berufen, niedergeschlagen zu sein. Wir sind nicht dazu berufen, zu leiden und depressiv irgendwo zu sein, sondern wir sind dazu berufen, Gottes Reich zu bauen. Weißt du, es gibt nur einen Grund, wenn du Jesus Christus kennst und warum du hier auf der Erde bist. Es gibt nur einen Grund, warum der Herr Jesus Christus uns nicht alle gleich entrückt hat, auf zu sich in den Himmel. Das ist, weil wir diese Welt erreichen sollen. Ich glaube, das müssen wir uns als allererstes klar machen. Es gibt nur einen Grund, warum du hier bist. Als Zeuge Jesu. Ansonsten, du hättest entrückt werden können, zusammen mit ihm. Jetzt im Himmel, kein Ärger mehr. Er hätte keinen Ärger mehr mit uns. Wir hätten keinen Ärger auch nicht mehr mit uns. Prima. Aber er hat es anders gemacht. Wir sind hier als Botschafter an Christi Stadt. Und das ist erstmal auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir erkennen müssen in unserem Leben. Du bist nicht hier, um einfach nur zu funktionieren, irgendwie, um am Lebensende irgendwo in den Himmel zu kommen und dann mit ihm zu sein. Du bist hier für einen Zweck. Du bist hier als Botschafter. Du bist hier als Botschafter an Christi Stadt. Berufen dazu. Gott hat dich berufen in sein Reich dazu. Lukas 10, Vers 1 bis 2. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere Jünger, sage ich, und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also dieser Vers heißt nicht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte, damit du nicht gehen musst. Ne? Sondern du sollst gehen, du bist Arbeiter in seiner Ernte und du sollst bitten, weil so viel Arbeit da ist, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ich glaube, es wird uns helfen, in unserem Leben zu verstehen, dass wir nicht für uns selbst hier sind. Der Herr hat dich nicht hier auf diese Erde gesetzt, einfach damit du nur möglichst viel Vergnügen hast, damit du nur noch viel Spaß hast, sondern er hat dich hergesetzt als Botschafter an Christi Stadt. Er hat dich hergesetzt, um Gemeinde Jesu zu bauen. Er hat dich hergesetzt, um etwas in Bewegung zu setzen. Du bist jemand, der etwas verändert, der etwas bewegt. Und du sollst dann beten noch, dass viele so werden wie du, dass viele ausgesandt werden in seine Ernte, denn die Ernte ist da. Dieser Blickwinkel reißt uns erstmal los von unserem Egoismus, den wir manchmal sehen. Aber Gott hat uns berufen dazu. 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Streben bedeutet, sich anstrengen, etwas zu tun. Im Reich Gottes darfst du Streber sein. Da darfst du wirklich Streber sein oder Streberin. Das ist ganz günstig, also du sollst streben. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Strebe danach, dass Gott sagt, Mensch, bewährt. Hast du gut gemacht. Ich gebe dir mehr. Ich setze dich über mehr ein, weil mein Reich gebaut werden muss. Lass uns mal gehen zu Matthäus 25, Vers 14, ja bis 30, weiß ich nicht, wie viele auf unsere kleine Tafel hier gehen. Fangen wir mal mit 14 an, bis 30 eigentlich. Das ist dieses Gleichnis von den Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und an einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einen jenen nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Wir sehen also, sie bekam diese Talente nicht irgendwie zufällig, sondern nach ihrer eigenen Fähigkeit. Der Herr kannte sie, der wusste ganz genau, einer kann das, der andere kann das. Sie bekam gezielt das, was ihren Kapazitäten entsprach. Sie wurden nicht überfordert, sie wurden nicht unterfordert, sondern der Herr gab ihnen die Talente. Und dann wissen wir alle, ne, der mit den 5 Talenten ging hin und handelte, der mit 2 empfangen hatte, ging auch hin und gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, also der auch eine Fähigkeit hatte, sonst hätte er ja nichts gekriegt. Der nur 1 bekommen hatte, dieser ging hin und vergrub sein Talent. Vergrub das und machte gar nichts. Und dann lesen wir im Vers 26, wollen wir noch mal scrollen. Nachdem der Herr die anderen beiden gelobt hatte, im Vers 26, ganz unten, Vers 25 schon, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Haben wir weiter? So solltest du mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, der wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und jetzt, das ist natürlich ganz dramatisch, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Okay, so weit soll es ja nicht kommen mit uns. Aber was wir sehen müssen, wir haben etwas von Gott bekommen. Und ich finde es sehr interessant, dass wir sehen hier eigentlich einen Zusammenhang, wo Gott sagt, böse und faul, und der Knecht selbst sagt, ich hatte Angst. Angst vor Versagen, Angst, wenn der Herr wiederkommt, Angst vor Verlust, ich kann es ja doch nicht. Dieser Knecht, der das eine Talent empfangen hat, er hatte ein Talent und er sagt, ich hatte Angst davor, vor Verlust, wenn der Herr wiederkommt. Ich hatte Angst davor, überfordert zu sein. Angst davor, dass etwas schief geht. Und da habe ich es eingebuddelt und habe gar nichts gemacht. Ich will dir jetzt nicht sagen, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht mitarbeitest im Reich Gottes, kommst du gleich in die äußere Finsternis oder so. Das will ich jetzt nicht so ausgelegt wissen. Aber ich will dir sagen, das Empfinden dieses Einknechtes war Überforderung. Das Empfinden dieses Einknechtes war mangelhafte Kapazität. Und so hat er aus diesem Grund gar nichts gemacht. Und ich denke, wir Christen, wir fühlen uns auch oftmals überfordert, oftmals, wir fühlen einen gewissen Druck. Wir haben etwas bekommen, wir könnten es etwas tun, aber weil es unbequem ist, weil es zum einen auch Arbeit bedeutet, ja, es bedeutet Arbeit, da sagen wir, ich buddel ein Loch und grab es da ein. Und wir gehen nicht voran. Wisst ihr, dass ein Leben auch, wo wir, ein christliches Leben, wo wir nicht vorankommen, weil wir uns verweigern der Mitarbeit. Und Gott sagt sogar, fauler und böser Knecht. Das sage ich jetzt nicht. Aber so steht es da. Wir müssen uns fragen, wo unser Gefühl von Mangel, unser Gefühl von Angst, unser Gefühl von Furcht, Verantwortung zu übernehmen, richtig ist oder nicht auch ein Produkt unserer Entscheidung, nicht arbeiten zu wollen. Also wie gesagt, dieser Knecht fühlte sich wahrscheinlich nicht faul. Er fühlte sich nur überfordert. Jakobus 1, Vers 25. Jakobus 1, 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Mit anderen Worten, du siehst, was Gott von dir will. Du hörst das Wort, du schaust hinein und du bist nicht ein vergesslicher Hörer. Du hörst nicht nur, was du heute gehört hast, sondern gehst hin und tust es. Was passiert dann? Der wird in seinem Tun glückselig, also glücklich sein. Es macht Spaß, Gottes Reich zu bauen. Es macht Spaß, Erfolg zu haben. Und ich sage dir, von diesen drei Knechten, die hier beschrieben werden, als die wiederkamen und zu ihrem Herrn kamen, guck hier, 5 neue Talente habe ich für dich erhandelt oder wie auch immer. Die fühlten sich bestimmt gut. Es fühlt sich nicht gut, mit einem eingebuddelten Talent wieder da zu erscheinen. Wenn du glückselig sein willst, buddel das aus. Buddel das Ding aus und setz es ein. Erste Mose 25, Vers 30 bis 34. Da haben wir noch so einen erschöpften Krieger. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Wir wissen ja, im Neuen Testament wird diese Stelle letztendlich zitiert, auch im Hinblick auf uns, auf unser Verhältnis zur neuen Geburt, auf unser Verhältnis zu Jesus Christus. Und wir sehen hier, Esau, der Erstgeborene, ist davon gefangen genommen, dass er erschöpft ist, dass er müde ist, dass er sich gerade irgendwie ja, richtig schlecht fühlt. Er hat Kohldampf, Hunger und da gibt es rote Linsen. Scheinbar mochte er rote Linsen. Und meine Jakob ist natürlich auch kein Feiner, ne? Was er hier macht. Aber Esau sagt hier, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Keine große Neuigkeit, ne? Wir wissen das alle. Wir alle gehen dem Sterben entgegen. Aber in dem Moment, er war müde einfach. Ja, was soll's mir? Irgendwann sterben wir jetzt. Der Moment muss die Erlösung bringen, nicht das, was in der Zukunft ist. Keine Vision. Esau hatte keine Vision für sein kommendes Leben. Das aktuelle Gefühl seines Jetzt bestimmte sein Handeln. Das aktuelle Gefühl, dass er müde war, dass er erschöpft war, war so groß oder gestattete es ihm so groß zu werden, dass er seine Rechte verkaufte. Wie blöd muss man sein, ne? Wie blöd sind manche Christen? Du bist erlöst, du bist befreit. Du hast sozusagen ein Erstgeburtsrecht. Und dann bist du ein bisschen erkältet, ein bisschen Kopfweh. Der Kontoauszug ist nicht deinen Vorstellungen entsprechend. Die Arbeitsstelle nicht. Oder irgendwas Schlimmes passiert. Deine große Liebe war doch nicht die große Liebe. Darüber mache ich mich nicht lustig. Aber in all dem, was machen wir mit unserem Erstgeburtsrecht? Was machen wir mit dem, zu dem wir berufen sind? Was machen wir mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat? Setzen wir sie ein und sagen, Herr, ich bin berufen, dein Reich zu bauen. Und deshalb bist du hier. Ich meine nicht hier heute hier, sondern hier auf dieser Erde. Deshalb bist du hier, um Menschen von Jesus zu erzählen, um Reich Gottes zu bauen, um Gemeinde zu bauen. Dass das Reich Gottes wächst auf dieser Erde. Weißt du, wir müssen es lernen, uns zu ermutigen. So wie ich das vorhin im Beispiel erzählt habe, wie es mir am Sonntag da ging. Und ich weiß, dass es ein jeden von uns in Zeiten so geht. Du fühlst etwas, was dich entmutigt, was dich schlapp macht. Du gehst oder du leitest irgendwas hier in der Gemeinde und du kommst zu dieser Veranstaltung und irgendwas geht daneben. Es ist nicht so, wie du das wolltest. Oder in deinem Leben. Du hast gebeten, Gott gebeten, dass irgendwas passiert. Es passierte nicht. Was machst du? Ich will aber. Wir brauchen das Bewusstsein, zuallererst die Sicht, wozu wir hier sind. Du bist nicht zuallererst für dich hier. Das ist schon mal eine erste ganz wichtige Erkenntnis, die ich dir heute mitgeben will. Du bist dafür da, das Reich Gottes zu bauen. Als lebendiger Baustein in deiner Gemeinde. Als lebendiger Baustein. Und wenn du dazu ein Ja finden kannst, dann musst du dich da wirklich auch innerlich verankern. Weißt du, wenn eine gute Familie zusammenlebt, dann ist die Familie zusammen. Da sagt nicht einer dann plötzlich, ich bin nicht mehr dein Bruder. Naja, wenn sie streiten, ja, und klein sind, aber. Sondern man ist zusammen. Es ist so. Dann, wenn wir verankert sind im Reich Gottes, dann werden wir erleben, wie wir Erfolg haben. Wir werden erleben, wie unsere fünf Talente, weitere fünf Talente hervorbringen. Wie uns unser Herr über mehr setzen wird. Und wir werden uns freuen. Und in aller Anfechtung, die da ist, und wenn du 100 Talente hast, du wirst Anfechtung haben. Du wirst Probleme haben, klar. Aber in all dem wirst du glücklich sein und glückselig sein, weil du das Wort Gottes tust. Epheser 5, Vers 1, und damit schließe ich. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Na, da hast du ein richtiges gutes Vorbild, oder? Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Da hast du was richtig Gutes. Vorbild zum Nachahmen. Mit anderen Worten, tue das, was Gott tun würde. Tue das, was Jesus tun würde. Tue es einfach. Tue die Wahrheit. Bleib in seinem Wort und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen von der Frustration. Holt dich davor aus deinem Versteck unter deiner Bettdecke, wo du deine Depro auskurieren wolltest. Und bring dich wieder hervor zu einer Quelle des Lebens für andere. Aus deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt die Schrift. Ströme lebendigen Wassers. Und ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst, ob du dich so als Quelle lebendigen Wassers fühlst. Aber es kann ja noch werden. Fang an, die Sicht von dir zu haben, die Gott hat. Gott sieht dich als Quelle lebendigen Wassers. Amen. Lasst uns mit ein, zwei Liedern den Herrn jetzt preisen. Und wenn du hier bist und du möchtest Gebet, dass wir dir die Hände auflegen, weil du etwas festmachen willst in deinem Leben oder auch weil du krank bist, dass du es brauchst, dass Gott ein Wunder tut an deiner Gesundheit, dann kannst du nach vorne kommen. Wir wollen für dich beten.